Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit mir, Christoph Magnussen. Michael sitzt im Flieger. Ich glaube nach Mallorca, wenn mich nicht alles täuscht, und hat da ein Event vor sich und deswegen kann er heute nicht dabei sein, was schade ist. Ich habe nämlich einen Gast, der heute seinen ersten Podcast aufnimmt. Bei mir sitzt Moritz Kote, der CEO von Kununu.
Moin Moin.
Schön, dass du dabei bist, danke dir. Wir sitzen hier bei unseren Freunden von New Work SE, also ehemals Xing, und hatten gerade überlegt, ob wir das Café occupieren. Haben wir gesagt, nee, komm, das lassen wir den Kollegen, haben aber das Foto aufgenommen, jetzt haben wir uns einen Meetingraum geschnappt und sind eben gerade schon ins Quatschen gekommen und haben gedacht, komm, Gerät anschmeißen und das wollen wir jetzt mit dokumentieren. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und leg erstmal los. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total drauf und freue mich, dich kennenzulernen, mit dir hier zu sitzen. Grüße an Michi und ich hoffe, Mallorca wird ganz toll.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Wie bin ich der geworden, der ich bin? Bisschen die Frage, wo wir anfangen wollen. Wenn wir mal anfangen wollen mit der Kindheit, da gibt es ein Schlüsselerlebnis, was mir immer wieder in Erinnerung kommt und wo ich vielleicht eine leicht verzerrte Erinnerung habe, aber ich gebe es mal wieder, wie ich es erinnere. Ich glaube, ich war 14 oder 15, habe ich irgendwann meinen Papa gefragt, Papa, was soll ich denn werden? Das war bei meinen Eltern im Wohnzimmer und ich weiß noch, wie mein Papa zu mir sagte, Junge, mach das, was dir Spaß bringt, denn wenn du das machst, was dir Spaß bringt, dann wirst du gut darin sein. Und wenn du Spaß hast, Müllmann zu sein, dann mach das. Und das trage ich bis heute als Gedanken in mir rum. Man könnte fast sagen, vielleicht war mein Vater der Erfinder von New Work. aber das ist was sicherlich mich geprägt hat in meiner ganzen Art und Weise. Und das Zweite, was mich geprägt hat und was man wissen muss, ich war tendenziell immer der Jüngste. Ich bin frühzeitig eingeschult worden. Ich bin dann für die Bundeswehr ausgemustert worden, obwohl ich Leistungssport gemacht habe. War immer so der Jüngste und hatte so das Streben, ich will jetzt weiterkommen, ich will höher, weiter. Und das sind, glaube ich, so zwei Charakteristika, die mich auszeichnen. Ich will Spaß haben, ich will weiterkommen im Sinne von, ich will was bewegen. Mhm. Das treibt mich an, ich bin neugierig, ich will lernen. Und wenn ich dir dann beschreibe, was ich dann gemacht habe, ich habe sehr, sehr langweilig, muss man sagen, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Habe das in meiner ureigenen Art, habe ich gesagt, das Grundstudium mache ich mal in 3 Semester und nicht in 4. Habe im 4. Semester ein Praktikum gemacht bei Tchibo, einem hervorragenden Kaffeeröster aus Hamburg.
Ich habe auch bei Tchibo ein Praktikum gemacht. Ich muss jetzt echt gerade schmunzeln, das ist ja witzig. Siehste. Das ist mein Praktikum im BWL-Studium bei Tchibo.
Siehst du. Ja. Das war toll. Und die haben dann gesagt, können wir dich irgendwie behalten als Werkstudenten? Und dann habe ich das Hauptstudium tatsächlich so gestaltet, dass ich 2 Tage die Woche studiert habe und 3 Tage die Woche gearbeitet bei Tchibo im Non-Food-Bereich. Und das war eine richtig tolle Erfahrung. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals richtig studiert habe. Ich war zumindest ab und an in der Uni. Mhm. Ich habe diese Klausuren absolviert, habe dann auch einen Abschluss. Und bin darüber, hatte ich die Chance, an einem Projekt Internationalisierung mitzuarbeiten, Systeminternationalisierung. Dann war ich fertig mit dem Studium, habe mir überlegt, irgendwie muss man ja Beratung machen, alle machen Beratung. So. Und dann habe ich nochmal kurz Unternehmensberatung gemacht, habe da meine Diplomarbeit geschrieben. Tchibo fragte mich dann, ob ich nicht bei denen doch anfangen will und fragten und fragten und fragten. Und irgendwann haben sie mir einen Job in London angeboten. Mein Englisch war so halb gut und mit London hatte ich eigentlich außer diesem Projekt auch nichts am Hut. Und so habe ich dann da angefangen. Ich war 23, war mit dem Studium fertig, bin nach London gegangen und habe die ersten kulturellen Unterschiede in der Arbeitswelt erfahren. Ganz tolle Erfahrung. Habe das 3 Jahre lang gemacht. Geschäft von Tchibo internationalisieren. Danach habe ich für die 3 Jahre in Hamburg ein neues Geschäftsfeld aufgebaut. Das ganze Thema Dienstleistungen über deren Online-Vertrieb, aber auch über den Offline-Vertrieb hingestellt. Und habe mich dann da verabschiedet und bin 6 Monate um die Welt gereist mit meiner Frau. Damals noch nicht Frau, jetzt Frau. Ich glaube, die Bewährungsprobe war 1,5 Wochen Neuseeland im Winter, der da noch war, mehr oder weniger. Als wir das überstanden hatten, wussten wir auch, okay, das wird auch in den schwierigen Zeiten klappen. Genau, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Meilenstein. Und sind dann zurückgekommen, das ist so eine Schlüsselerfahrung, im November 2018 muss es gewesen sein, 2008. Und sind nach Hawaii, Neuseeland, Australien, nach Rengsdorf gezogen, beziehungsweise nach Bad Honnef. Und Ja, und dann habe ich in einem eher klassischen Unternehmen angefangen zu arbeiten, Berge und Meer. Hatte da einen Auftrag, Direktvertrieb aufzubauen und einen kulturellen Wandel auch zu begleiten. Und habe, glaube ich, das erste Mal diesen Moment gehabt, so, oh mein Gott, was ist jetzt hier passiert? Wo bin ich jetzt hier geraten? Das eine ist, es regnete nur. Das war irgendwie so Deutschland im November. Das zweite war aber wirklich auch diese kulturellen Unterschiede. Also hier ist dein Sitzplatz und das war dein Eckbüro im Glaskasten. Wo ich mir denke, nee, das bin ich nicht, das war ich nicht, das werde ich nie werden. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich 3 Jahre gemacht, war eine super Erfahrung. Anstrengend. Wir haben dann aber auch da geheiratet. Insofern haben wir da auch gute Erinnerungen dran. Und von da aus wollten wir dann zurück nach Hamburg. Dann bin ich zu Blau Mobilfunk. Die haben die Mission gehabt, Telefonieren günstiger zu machen und erschwinglich zu machen. Habe das nur eine kurze Zeit gemacht, weil ich irgendwie relativ schnell gemerkt habe, das ist zwar cool, weil es Hamburg ist, Mobilfunkbranche zahlt wahnsinnig gut, das ist dann irgendwie auch ganz angenehm, aber das erfüllt einen nicht, so SIM-Karten an Leute zu verditschen. Das ist irgendwie nichts, wo man aufweckt. Und dann rief mich irgendwann der Thomas Vollmüller an, den ich aus Chibo-Zeiten kannte und meinte, lass mal essen gehen. Und erinnere ich mich auch noch dran, da trafen wir uns an der Alster und er machte seinen Pitch. Ich sagte, Xing, weiß nicht, die gibt es doch schon fast gar nicht mehr. Das war 2012. Dann hat er es nochmal gepitcht und charismatisch wie er ist, hat er mich dann gewonnen. Und dann habe ich 3 Jahre bei Xing und für Xing das ganze Thema Paid Memberships und Advertising verantwortet. Da haben wir eine Mitgliedschaft für Jobsuchende gelauncht, haben In-Stream Advertising, also so ein Ad-Manager gelauncht, also ganz spannende Sachen gemacht. Und siehe da, das Ding war nicht tot. Also Xing lebte und lebte immer mehr. Von da aus habe ich dann Kununu übernommen. Das war Ende 2015, wo wir einfach gesehen haben, so viel Potenzial, so viel Chance, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus, Jobsuchenden zu helfen, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Ein ungelöstes Nutzerproblem und genauso stehe ich da, wo ich heute stehe und sitze jetzt mit dir hier.
Und kommst gerade wieder aus den USA, ne? Hast gerade
Genau, ich habe die letzten 3,5 Jahre in den USA gelebt, in Boston ganz genau. Mhm. Bin da rübergegangen in dem Schritt, Kununu in die USA zu expandieren. Habe von da, also hab quasi in Personalunion Kununu, meinen Kununu-Job gemacht und Kununu USA aufgebaut. Genau, und jetzt gerade komme ich aus dem Sabbatical, was ich gerade abgeschlossen habe und habe heute meinen 8. Arbeitstag.
Sehr gut. Deswegen bist du auch so tiefenentspannt noch.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also als ich den einen oder anderen im Januar getroffen habe, hat er gesagt, Mensch, du bist irgendwie ein anderer Typ geworden, entspannter geworden. Ich glaube, das kommt einfach mit so einer Gründungserfahrung, was das in den USA ist. Mhm. Und ich glaube, wenn du 1, 2, 3 Mal gegen die Wand läufst und scheiterst, dann entwickelst du einen gewissen Demut, der dich auch entspannter werden lässt. Insofern hoffe ich, dass wenn wir uns mal im Dezember oder Januar wiedersehen, du mich immer noch so entspannst.
Dass es immer noch so bleibt. Das fühlt sich so an, dass es so bleibt. Was wahnsinnig spannende Station. Ich versuche jetzt mal nicht zu viel hin und her zu springen, aber ich bin schon immer derjenige, der da nochmal nachbohrt, weil es klingt schon danach, dass du sehr viel aus dem Bauchgefühl raus gemacht hast, so aus Entscheidungen. Ich kann das super gut nachvollziehen mit so BWL, ja, als Beratung und dann Chibo trotzdem. Ich fand das Praktikum damals super bei Chibo. Ich habe auch meine Abschlussarbeit da geschrieben. Was bringt dich aus der Fassung, beziehungsweise was verunsichert dich, wenn du solche Entscheidungen triffst? Was ist das, wo du sagst, so, boah, da fange ich dann an zu schwanken und komme aus dem Konzept und so fange ich mich dann wieder auf und treffe eine Entscheidung für mich?
Mhm. Ich glaube, das gibt's gar nicht so richtig. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch so das Lernfeld, in dem ich mich immer wieder bewege. Ich entscheide viel, viel aus dem Bauch. Ich springe lieber mal, anstatt dass ich 6-mal überlege, ob ich hüpfe. Ich bin nicht der Typ, der es dann bereut. Und bin auch nicht der Typ, der dann noch 6-mal überlegt, war es die richtige Entscheidung. Also tendenziell habe ich mich für mich verinnerlicht und ist immer spannend, andere zu fragen, ob die mich genauso erleben, wie ich mich selber erlebe. Aber ich gucke tendenziell von heute nach vorne, versuche dabei zu verstehen, was ich aus der Vergangenheit lernen kann, aber bereue nicht mehr, was ich da entschieden habe. Weil alles, was ich von heute beeinflussen kann, ist heute. Wie heißt das so schön? the past doesn't exist anymore and the future is not here yet. Insofern, das ist das, worin ich mich bewege und da denke ich da nicht viel drüber nach, muss ich ehrlich sagen.
Du gehst einfach nach vorne weiter.
Ja, ich kann mir jetzt angucken, was ich jetzt kann, was ich jetzt weiß. Ja. Ich kann mit anderen Leuten darüber reden und bin tatsächlich nicht der Typ, der über, also ich glaube, dass das Entscheiden und Schnellentscheiden eher eine Stärke von mir ist, wobei, wenn es als Stärke ausgeprägt ist, dann muss man auch immer mal reinhorchen, wie schnell man da eigentlich entscheidet. So ein Denkmuster habe ich nicht.
Würdest du, wenn du trotzdem nochmal entscheiden könntest, würdest du nochmal BWL studieren im Nachhinein?
Nein, würde ich nicht, aber ich kann es ja jetzt nicht nochmal entscheiden.
Genau,
aber
was wär jetzt so dein, so aus dem Learning, weil ich spüre halt wahnsinnig viel Vertrauen, so in dein, dass du deinen Weg hast und wie du bist und das nehme ich als sehr angenehm wahr. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt hört jemand zu, der sich eben gerade überlegt, Studium und so weiter, ich kann ja mal sagen, bei mir war es damals so, ja, BWL, da mache ich ein wenig mit verkehrt, aber dann halt irgendwie eine gescheite Uni so ungefähr, so kam so dieser Entscheidungsweg, aber besonders sinnvoll war der nicht. Also ich habe zu wenig in mich reingehört zu sagen, ja, gibt es da vielleicht noch was anderes? Und das würde mich mal interessieren, wie du, wenn du heute drauf guckst, auch auf den Arbeitsmarkt, wo du sagst, okay, mit dem Vertrauen, was ich in mich habe, würde ich heute den Weg einschlagen.
Also ich glaube, was ich heute jedem mitgeben würde, ist, geh immer wieder aus der Komfortzone raus. Das habe ich jetzt auch in den USA gemerkt, das ist dann, du hast eine andere Lernkurve, wenn du im anderen Umfeld bist, wenn du Dinge machst, die du eben nicht kannst. Und das hat jetzt nicht zwingend was mit dem Job zu tun, sondern da jetzt mit den kulturellen Herausforderungen, die damit kommen. Und ich glaube, das würde ich jetzt auch auf das Studium beziehen. Ich würde sagen, nimm doch eher was dich nochmal mehr fordert, was nochmal komplexer ist. Denk nicht zu strategisch, folg ein bisschen deinem Instinkt, aber nimm halt was dich fordert und nicht so sehr was down your alley ist. Und wenn ich das auf mich übertragen würde, also ich zweifle weiterhin nicht an der Entscheidung, weil ich es auch nicht schlimm bin, wo ich heute stehe. Ich sitze jetzt mit dir hier, ich trinke jetzt hier mein Wasser und das schmeckt. Gleich fliege ich nach Wien und freue mich auf wunderbare Kununus in Wien. Mhm. Also insofern bin da nicht der Typ, der irgendwas bereut. Aber Mathe als Studiengang oder Psychologie wäre sicherlich herausfordernder gewesen als BWL.
Mhm. Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also wie gesagt, das ist, finde ich einfach mal trotzdem nochmal gut zu reflektieren, weil einfach sehr viele doch zu schnell aus, was du gerade sagtest, ne, aus einer Strategie raus entscheiden. So, was wäre jetzt ein guter Move? Was sollte man machen? Und das betäubt häufig so diese leichte Intuition, die so ganz leicht versucht zu sagen, hallo, hier bin ich, in die Richtung könnte ich gehen. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Joballtag und wie du Kununu managst. Ihr habt mehrere Standorte, du hältst die Fäden zusammen, lebst hier in Hamburg, ihr habt aber Wien, Porto und Berlin auch noch als Standort und Boston auch noch. Das heißt, wie hältst du da die Fäden zusammen? Wie groß ist das Team? Kannst du das mal ein bisschen...
Ja, klar. Also ich glaube, vielleicht mal angefangen mit, ich halte nicht die Fäden zusammen. Also dafür ist die Welt zu komplex und auch das, was wir tun, den Anspruch habe ich auch nicht. Also ich bin nicht der sagt, ich halte die Fäden zusammen, sondern mein Anspruch ist, dass wir Jobsuchenden helfen, den richtigen Arbeitgeber zu finden und dass wir die Arbeitswelt verbessern, indem wir noch Kununu Engage aus Berlin machen. Was ist da mein Beitrag, den ich leiste? Ich würde mal so rum anfangen. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, das eine, was wichtig ist, ist, dass man diese Idee überträgt und dass Mitarbeiter verstehen, was eigentlich das übergeordnete Problem ist, was man da lösen will. Und ich glaube, das versteht bei Kununu jeder. Also ich glaube, wenn du bei Kununu jemanden triffst, und um das gleich zu sagen, ich glaube, wir sind jetzt, ich zähle nicht jeden Tag nach, ich glaube, wir sind jetzt 120 Leute, davon ist sind Porto und Wien sind definitiv die größten Standorte, Berlin und Boston eher kleiner. Egal, wen du triffst, und sei es in Berlin, in Porto, in Boston oder in Wien, jeder weiß, was wir da tun. Wir helfen Jobsuchenden, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Idee zu übertragen und die mitzugeben. Das Zweite, was ich mache, ist, starke Leute um mich scharen. Kununu hat einen wahnsinnig hervorragenden VP Tech. Wir haben einen mit Rohan einen ganz, ganz tollen Product-Menschen. Wir haben jetzt gerade Jenia, die hat gerade zum Oktober angefangen, hervorragend auf Brand und Communication, und die Sarah Müller in Wien, Florian Ganzemer. Wir haben halt überall gute Leute und wir versuchen, sehr gute Leute einfach einzusetzen, Genau, dann ist meine Aufgabe eher zu sagen, okay, wenn das die Idee ist, was sind eigentlich die größten Themen, die wir da lösen wollen, wie können wir einen Beitrag leisten, wie können wir dafür sorgen, dass nicht nur jeder zweite Jobsuchende zu uns kommt, sondern jeder. Mhm. Und wenn man dieses Alignment hat, dann geht es meines Erachtens stark darum zu gucken, dass die Organisation fokussiert bleibt und nicht sich von den ganzen Ideen, Botschaften und Anregungen, die von draußen kommen, ablenken lässt. Genau. Ich glaube, führen ist viel über die Idee, über was machen wir eigentlich als Firma und warum machen wir es. Und dann sind sicherlich Werte und Arbeitsmethoden wo man dann einwirken kann.
Was sind das bei euch? Also das wäre jetzt so eine Frage, wie funktioniert ihr über die Werte und über die Methoden, die euch vielleicht besonders machen?
Ja, Methoden fallen mir verschiedene ein. Also ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche. Ich glaube, das eine, was wir stark nutzen und was uns erfolgreich macht, ist OKRs. Mhm. Weil es einfach eine Chance gibt, eine Transparenz zu schaffen für die gesamte Organisation, ist fokussiert.
Erstmal vielleicht, genau, für die das zum ersten Mal hören, gibt es ja auch Objective Key Result von Google, glaube ich mal, ganz stark geprägt mit zumindest. Also nicht erfunden, aber die haben das ganz früh eingeführt, glaube ich.
Genau, also ich habe nie Zeit damit verbracht zu recherchieren, wer es wirklich erfunden hat. Ich glaube immer, wenn Dinge funktionieren, dann gibt es ja viele, die programmieren, dass sie es gemacht haben. Aber ich habe auch mal gehört, dass es von Google kommt, genau. Und das sind Objectives und Key Results. Ganz wichtig, mein Learning aus dem, wie wir es gemacht haben, da gibt es nicht eine Methode, die man nehmen sollte, sondern muss halt überlegen, was man aus dieser Idee macht und wie sie auf die eigene Organisation anzuwenden ist. Und was wir halt tatsächlich machen, ist, dass wir sagen, okay, was sind die drei wesentlichen Themen? Was wollen wir zu diesen jeweiligen Themen erreichen? Das transparent machen und jede Abteilung, jeder Mitarbeiter für sich dann weiß und für sich auch definiert, wo er drauf einzahlt und wie er das gestaltet. Für uns ein ganz wichtiges Tool, weil es auch einen Hinweis gibt, was wir eigentlich nicht tun. Also es ist halt auch es sagt nicht nur, was wir machen und was wichtig ist. Mhm. Es zeigt Aspirational Targets. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und hilfreich. Also es sagt halt nicht irgendeine Zahl, die dann irgendjemand versucht zu erreichen, sondern es gibt die Idee dann auch mit. Und es fokussiert halt auch und das kriegst du dann auch selber mit, wenn du mit der nächsten Idee kommst und jemanden ansprichst und dir dann sagen, du Moritz, wir haben gerade vor 3 Wochen gesagt, das ist der Fokus, komm nächstes Quartal wieder. Das ist schon ganz hilfreich. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Tool ist. Und das Zweite ist, wir haben eine ganz, ganz klare Systematik, wie wir Talentmanagement betreiben innerhalb der Organisation. Wir sitzen jedes Quartal als Managementteam zusammen und nehmen uns die Zeit, die Mitarbeiter zu kalibrieren und gucken dann, wo wir wen fördern können, damit er, wir nennen das Improving Performer, dass er dann zu einem wirklichen Performer wird. Und andersrum gucken wir auch, wenn Leute sich halt über Quartale nicht entwickeln, dass wir dann entsprechende Schritte einleiten und weitergehen. Das ist eine ganz gute Systematik, um aktiv eine Organisation weiterzuentwickeln. Das sind so zwei Tools, die mir einfallen in dem ganzen Kontext. Ich glaube, das dritte Tool, was ich nutze, ist, ich treffe mich mit dem Management-Team, wir treffen uns einmal im Quartal, 3 Tage. Wir sitzen verstreut, Helda sitzt in Porto, Rohan sitzt in Berlin, Jenia und Sarah sind in Wien und ich sitze jetzt in Hamburg plötzlich. Und da ist das eigentlich das Tool, wo wir dann wirklich durchgehen und sagen, okay, wie ist das letzte Quartal gelaufen, was wollen wir uns nächstes Quartal vornehmen? Wir gucken entsprechend auch an diese ganzen Talent-Management-Themen und ja, ich glaube, das sind die Kerntools, die mir einfallen würden, wenn das...
Mhm. Du sagtest, Werte sind für euch noch wichtig zum Führen und zum Orientieren. Und Werte ist natürlich etwas, wo viele sagen, ja, das steht irgendwo an der Wand geschrieben und dann mal gucken. Also ich weiß, bei uns ist es, wir haben morgen Retreat und bei uns nennt sich das die DNA, die Firmen-DNA. Das sind so Sachen, die non-negotiable sind. Und die kommen eigentlich aus meiner Crew. Also die haben die mit reingebracht. Jeder kennt die, jeder kann die irgendwie runterbeten und sich daran orientieren. Michael hat mir damals erzählt, da hatte ich was übernommen aus der Springer-Jacobi-Zeit. Ich glaube, das kam von Reinhard Springer, der, wie hat er es genannt? Kunden, Kasse, Kultur, Kollegen, irgendwie so. Und da haben wir auch einiges von abgeguckt, weil das irgendwie so, das war so pragmatisch gut. Das war so, du konntest einfach sagen, okay, wenn das stimmt, dann stimmt's. Und das kann ich jetzt bestätigen nach ein paar Jahren. Ja, habt ihr Werte, die anfassbar sind, die von den Leuten mitgeprägt sind, wenn du sagst, es ist ein wichtiges Führungsinstrument?
Die sind sehr anfassbar und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, Werte ist nicht was, wie du auch beschreibst, das ist nicht was, was von oben kommt, sondern es ist was aus der Organisation kommt, die in der Organisation muss es leben. Es ist nicht, finde diesen Begriff ganz gut. Das ist nichts, was man, also gibt Firmen, die delegieren das an die Wand und dann steht es da. Das ist das, was du beschreibst. Was wir tatsächlich haben, ist, dass wir unsere internen Kudos entlang der Werte geben. Also wir haben eine Routine, dass also an allen Standorten Kudos-Karten haben, die wirklich auch fleißig geschrieben werden, wo gezielt gesagt wird, okay, keep an open mind in an open company, hier ist mal ein Beispiel, du hast echt einen Impact gehabt, das war wunderbar. Be bold and make courageous moves, das fand ich mal toll, was du da gemacht hast, großartig. We give a damn, danke, dass du mir geholfen hast in dieser Situation. Und das ist was sichtbar ist für die ganze Firma. Also wir haben über einen Slack-Channel wird es jeden Freitag kommuniziert an alle, sodass man auch sieht, okay, guck mal, da hat mir jemand positives Feedback gegeben auf diesem Wert, auf dem Wert. Und dadurch ist es sehr anfassbar und die Firma agiert auch darauf und denkt darum. Das ist schon was uns auszeichnet, glaube ich. Was bei allen verankert ist. Das ist auch nicht so, dass der jetzt, kriegst auch mit, das ist nicht so, dass eine Person ständig das Feedback kriegt oder dass es nur an einem Standort ist. Es ist an allen Standorten gleichermaßen.
Und das finde ich eine geile Idee. Also ein Value-Slack-Channel kann ich noch nicht. Das finde ich sehr geil. Also das werde ich direkt eisenhart kopieren. Gibt es noch irgendwelche Slack-Hacks, die ihr euch überlegt habt, die gut funktionieren? Das ist ja kein
unbekanntes Tool. Wir kommen jetzt nicht aus Slack raus und sagen, okay, was für Probleme. Lass mich überlegen, für welches Problem Slack eine Lösung noch war. Also wir haben
Weil das standortübergreifende Loben ist schon echt geil, um das transparent zu machen. Also wir haben einen Channel, der heißt Good News, aber eher kundenseitig. Das jetzt mal untereinander zu machen, also bei uns jetzt ein DNA-Channel, so nach dem Motto, finde ich eine wahnsinnig geile Idee.
Ja, und es funktioniert, aber es muss halt, also muss dann halt auch dafür das ganze Thema gelebt sein, ansonsten kommt da auch wenig Content rein. Lass mich überlegen, ich müsste uns kurz mein Telefon greifen. Also wir haben als Management-Team haben wir natürlich unsere Channels, in denen wir agieren, was wahnsinnig hilfreich ist, aber das leistet da jetzt keinen Beitrag. Mir fällt gerade kein weiteres ein, wenn innerhalb der nächsten 20 Minuten, oder wie lange wir noch sprechen, noch ein zweites kommt.
Dann ich finde den gut. Also den werde ich auf jeden Fall ergänzen, definitiv. Genau. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Wenn man aus eurer Situation, du sagst ja, ne, wir helfen Jobsuchenden, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und wenn du dir jetzt mal den Arbeitsmarkt ein bisschen anschaust. Ich habe gerade über das ganze New Work-Thema, wenn Michael oder ich Vorträge halten, versuchen wir auch immer wieder richtig zu stellen. New Work ist weit weg von Bällebad, Kickertisch, Obstschale und Sneakern, sondern da liegt eine recht mächtige Idee darunter. Und das New Work-Thema ist ja hier im Hause nur wirklich omnipräsent. Das bedeutet, da ist auch irgendwie ein Erbe mit und eine Verantwortung mit verbunden. Und jetzt gibt es sehr viele Arbeitgeber da draußen, wo ich sage, okay, das ist eher, wir malen uns das jetzt bunt an und versuchen das zu verpacken. Wie nimmst du die Entwicklung wahr? Was siehst du auf dem New Work-Thema am Arbeitsmarkt? Wie viel passiert wirklich und welche guten Beispiele gibt es? Ein bisschen viele Fragen auf einmal, wir können ganz entspannt durchgehen.
Ja, und ich beantworte eine, die du gar nicht gestellt hast. Insofern, die würde ich mal vorwegnehmen.
Gerne.
Was mir wichtig ist bei dem New Work-Thema, New Work hat ja viel auch mit Individualität, Inspiration zu tun und wie kann man eigentlich individuellen Bedürfnissen gerecht werden und Leute begeistern, die beste Leistung zu bringen. Und zumindest ist das für mich so, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie die eine Definition gibt. Für mich ist nicht New Work besser als Old Work. Also das mal gleich vorweggestellt. Ich glaube, da draußen gibt es Leute, und das nehme ich hier wahr, es gibt Leute, die fühlen sich wahnsinnig wohl in ihrem Anzug, mit ihrem Schlips, mit ihrem Eckbüro, mit ihrem Dienstwagen, mit viel Gehalt. Und das ist das Leben, so sind sie verankert, so sind sie geerdet und so wollen sie leben. Es gibt Leute, die wollen gern hierarchisch führen und es gibt Leute, die wollen gern hierarchisch geführt werden. Und ich glaube, das ist okay. Also ich glaube halt, ich glaube, dass das was ist, was so ist und was auch so bleiben sollte. Also ich bin nicht dabei, dass ich sage, irgendwie New Work ist gut und Old Work ist schlecht oder Traditional Work. Insofern, das würde ich nur einmal als Disclaimer vorweg
stellen. Ich glaube, ich glaube sehr wohl die Old Work im, ich sag mal, Friedrich Bergmann Sinne wäre Arbeit, wo du sagst, okay, weil im Anzug arbeiten oder mit Dienstwagen so scheißegal, ne? Also kann jeder machen, wie er will. Also das war ich immer schon so, ich fand es immer schon affig, wenn man keinen Anzug tragen will, einen zu tragen und umgekehrt. So, das finde ich, muss jeder selbst entscheiden. Aber es ist natürlich sehr wohl so, dass es ein Teil der Arbeitswelt gibt, wo Leute einfach sehr unglücklich sind, aufgrund von ganz vielen Faktoren, die damit zu tun haben, dass sie nicht das tun können, was sie eigentlich wirklich wollen. Und dieses wirklich, wirklich wollen ist etwas, und deswegen hatte ich vorhin so in deinem Weg gefragt, wie hast du das Vertrauen geschöpft, die Entscheidung zu treffen? So, und wenn du jetzt sagst, zu der New Work-Teil, ne, rauszufinden, was will ich wirklich, wirklich, und dann zu sehen, welchen Arbeitgeber gibt es denn dazu, der dazu passt, das ist natürlich eine Riesenchance.
Ja, ja. So, und da bin ich 100% bei dir. Das ist was, wo, da haben wir einmal die Abbiegung, keine Produktwerbung machen, aber wenn dieser Podcast live geht, dann findet ihr auf Kununu schon den Kununu Kulturkompass.
Okay.
Wo wir genau diese Orientierung bieten werden, wo wir sagen werden, ist eigentlich eine Firma eher traditionell, oder ist sie eher, wir nennen es jetzt modern, weil mit dem Begriff New Work kann da draußen auch noch keiner anfangen. Mhm. Und beschreiben auch entlang der Dimensionen, dann ist eigentlich Führung eher partizipierend oder ist sie eher direktiv? Sind auf dem ganzen Thema Work-Life, ist das eher ein Job oder ist das meine Berufung? Also insofern, wir sind da gerade richtig, richtig super unterwegs und wenn das hier live ist, jeder, der das jetzt hört, sollte mal auf Kununu gehen und sich den Kulturkompass angucken. Werbeblock zur Seite und weiter geantwortet, was ich wahrnehme, was kriege ich mit? Es ist wahnsinnig schwer, gute Leute zu finden. Mhm. Das ist jetzt noch kein Geheimnis. Und was ich mitkriege ist, dass Firmen anfangen, sich zu verbiegen in der Hoffnung, dass sie dann gute Talente kriegen. Das kriege ich mit, weil wir auf der Jobseeker-Seite natürlich Jobsuchenden helfen, den richtigen Arbeitgeber zu finden, auf der Arbeitgeberseite natürlich aber auch eine hervorragende Möglichkeit darstellen, um sich selber zu präsentieren. Und gerade in traditionellen Industrien falle ich manchmal vom Stuhl, wenn ich höre, ja, wir haben jetzt die neuen Fotos gemacht, hat dann der Vorstand auch mal nicht den Schlips um, damit wir dann auch die jungen Talente kriegen. genau, oder dann hast du halt dieses Thema, dann wird der Kickertisch fotografiert. Und ich glaube, das ist wie mit den Werten, die wir eben diskutiert haben. Das ist was, was von innen kommen muss und das ist was, was dann auch gelebt werden muss. Und ich glaube, was wir heute erleben, ist, dass es da draußen Firmen gibt, die meinen, auf diesen Zug aufspringen zu müssen, um Talente gewinnen zu können und sich nach außen anders präsentieren, als sie wirklich intern sind. Und das ist eben auch genau das, wo ich einen Beitrag leisten möchte. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, oh, das ist bestimmt total hip, modern, das ist partizipierend geführt, da ist der Job die Berufung und dann fängt er an und stellt fest, alles direktiv, kann hier gar nichts entscheiden und eigentlich ist das nur ein Job und kündigt innerlich nach 3 Monaten. Und ich glaube, das erleben wir mehr und mehr, dass durch diese Knappheit an Talenten mehr und mehr Firmen sich, nutzen wir es mal leicht positiv, verzerrt darstellen, wer sie eigentlich sind, anstatt intern daran zu arbeiten, wirklich auf diesen Themen voranzukommen, die viel mit einer anderen Art der Führung zu tun haben.
Oder authentisch zu sagen, wir sind halt nicht so und ihr könnt mitmachen oder nicht. Also diese Transparenz halte ich für einen der Kernsachen, die man als Firma machen kann, um wirklich eben auch Leute dann zu haben, die noch bleiben. Weil das, was du gerade sagtest, innerlich kündigen, ist natürlich die größte Katastrophe.
Ja. Und den Trend sehen wir halt auch. Also deswegen springen wir auch als Kununu darauf auf. Wir hatten bis jetzt immer diese Bewertung auf der Plattform, wo Leute sagen, Führung ist gut oder schlecht, Kommunikation ist gut oder schlecht. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, wirklich diese Orientierung zu bieten und Jobsuchenden zu helfen, zu verstehen, okay, die haben zwar das Kickerbild auf dem Profil, aber wie ist es denn wirklich?
Ja.
So, und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde auch jeden, wenn ihr jemand zuhört, der gerade überlegt, ohne Schlips sein Foto für die Karriereseite zu machen, obwohl er eigentlich ein total traditioneller Laden ist, der nicht partizipierend führt, den würde ich nochmal ermuntern, darüber nachzudenken.
Den doch die 2 Jahre Schlips ist okay.
Also weil ich bin bei dir, gerade auf der Talentseite. Arbeite doch lieber raus, was dich ausmacht, was dich differenziert, was macht dich unique. Und stell das dar. Und wenn das ist, dass du in Geest Hacht bist, dann bist du in Geest Hacht. Wenn das ist, dass du traditionell führst und jeder sagt, das ist ein Job, dann ist es so. Und das ist ja nicht schlimm. Also das ist dieses Gut-Schlecht-Thema. Was ich schon auch erlebe, dass Leute sagen, naja, die sind immer noch Old Work, wo ich mir denke, das ist irgendwie an der Idee vorbei in meinen Augen.
Ja, ich habe gerade ein Telefonat gehabt vorhin und da ging es um auch New Work und auch Digitalisierung. Da habe ich gesagt, Digitalisierung ist halt ein Trend, der passiert von außen. Da kommt halt auch keiner und kann das abstellen, das passiert. Das betrifft halt Firmen, da muss ich verbogen werden. Was New Work betrifft, das ist eben eine Haltung zu sagen, okay, also ich möchte Arbeit anders organisieren, ich möchte Technologie nutzen, keine Ahnung, ich finde Slack-Channels spannend, einige sagen, es ist uninteressant, ich finde es wahnsinnig spannend, weil du nutzt ein Medium, ein neues Kommunikationstool, um Dinge transparent zu machen, die vorher nicht sichtbar waren für verschiedene Standorte. Geil. So, organisierst Arbeit anders. Und gleichermaßen hilfst du Leuten, das zu finden, was sie wirklich wollen. Also eigentlich seid ihr damit eine New Work Company, also Orientierungscompany mit dem Kompass. Ich bin sehr gespannt, den in echt zu sehen, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Also take my word, ich würde mir das gerne mal
ich zeig's dir live gleich
anschauen und dann mal drüber berichten. Weil das finde ich wirklich ein, ein ungelöstes Problem, eben transparent zu machen, wie tickt eine Firma wirklich, auch als Spiegel für ein Unternehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal an uns denke, wir sind nicht riesig, wir sind 30 Leute, aber morgen kriege ich wahrscheinlich auch wieder was um die Ohren gehauen, zu Recht in einigen Punkten. Mhm. Und in anderen Punkten sage ich dann so, nö, das, so bin ich dann halt und so ist auch ein Teil meiner Firma, die ich mit reingebe und jetzt müssen wir drüber reden. Und das, glaube ich, wird mehr und mehr kommen, dass du das auch nicht abstellen kannst, weil dafür haben wir zu viel Transparenz.
Und das ist auch nicht schlimm. Also ich glaube das, und jetzt rede ich einmal aus dem Nähkästchen, wir haben natürlich als erstes diese Methode für uns selber angewandt, ja, und haben mal geguckt, was kommt denn dabei raus? Und du fühlst dich schon ertappt. Also da kommt dann ein Bild bei raus, was dich beschreibt und jetzt kannst du sagen, okay, das ist jetzt was heißt akzeptiere ich? Aber ich glaube, ertappt ist wirklich das richtige Wort. Da kam bei uns auf einer Dimension bei raus, die Frage, auf der Frage, würde ich mit Kollegen in Konflikt gehen und eine Freundschaft gefährden für bessere Ergebnisse? Um und bei. Hm. Und da kommt heraus, nö, würde ich nicht. Ist ja hier, wir sind ja die Kununu Family und weil wir die Kununu Family sind, deswegen ist mir ja die Freundschaft und die Beziehung wichtiger, als das Kundenproblem besser zu lösen. Und das ist natürlich schon was, wo man sagt, ja, aber es stimmt. Es stimmt. So sind wir halt heute. Ja. Das kann man gut oder schlecht finden, aber so sind wir. Genauso wie der Moritz manchmal ein bisschen zu schnell entscheidet und direkt in der Kommunikation ist. So ist er nun mal. Mhm. Und das zeichnet ihn irgendwie auch aus und dann muss er sich auch nicht verbiegen. Und ich glaube, dass das schon spannend ist, auch in so einer Kulturvermessung, wenn man das mal auf sich selber anwendet und mal in die Dimension reingeht, zu sagen, man hat ja häufig looking for confirmation oder einfach nur nachfragen und zu sagen, okay, kriege ich jetzt eigentlich Bestätigung für das, was ich eh schon wusste. Aber das auch mal zuzulassen und das mal irgendwie mal stehen zu lassen. Wir haben es im Januar bei unserem Kickoff präsentiert und alle fühlten sich ertappt. Mhm. Und bewusst ist nicht weiter diskutiert, sondern einfach mal stehen lassen. Und alleine das setzt natürlich auch Veränderungsprozesse in der Organisation in Gang, sowas mal sichtbar zu machen. Jeder weiß es, aber mal zu sagen, okay, entlang eines methodischen Modells zu sagen, wer bin ich denn?
Ja.
Und das auch in einer Form zu haben, wo jeder sagt, das stimmt schon. Das ist schon ganz interessant.
Ich habe die Frage neulich bekommen. Wir haben einen internen Begriff fürs Team, der heißt Crew intern. Da fragte ich mich, warum heißt die Crew? Und dann sagte jemand, ja, auf dem Schiff heißt du eben Crew, das ist ein Hochleistungsteam und keine Familie. Das war so. Und keine Familie. Ja. Und damit ist dann eben auch klar, dass es dann eben auch mal Entscheidungen gibt, die in der Familie nicht stattfinden können. In der Familie kannst du niemanden rausschmeißen oder musst dich trennen und sagst, du kannst dich da auch trennen, aber anders als eben in einer Crew. Finde ich einen interessanten Spiegel.
Und ich finde halt eine gute Beziehung. Also es ist wie, ich höre manchmal auch in Hamburg und in diversen Firmen, die sagen, Leute, ja, die Teams scheinen gut zusammenzuarbeiten, da hört man gar nichts von Konflikten, wo ich mir denke, das kann doch jetzt irgendwie nicht das Kriterium für gute Zusammenarbeit sein. Das würde ich genau andersrum in Frage stellen und sagen, wo keine Reibung ist, da kann auch keine Wärme entstehen. Wo keine Wärme ist, kann kein Feuer sein. Wo kein Feuer ist, kann auch keiner was brennen sehen und dem folgen. Einfach mal im positiven Sinne. Und genau, da muss man halt wirklich drauf achten in der heutigen Welt, dass man dieses, okay, wir verstehen uns alle so gut, wir gehen ständig Bier trinken. Man muss sich auch klar sagen können, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und man muss auch mal einen Konflikt aushalten können. Sonst geht das am Ende des Tages zu Lasten der Kunden- und Nutzerprobleme, die man da lösen will.
Was macht ihr intern, wenn du jetzt sagst, du hattest vorhin erzählt, dass ihr dann eben teilweise nachjustiert bei Leuten und sagt, okay, wie können wir die verbessern? Was macht ihr konkret mit den Leuten intern? Schickt ihr die irgendwo zu Seminaren oder macht ihr intern Sachen? Wie helft ihr denen? Was gibt's da?
Ja, also das ist ja ein sehr individuelles Thema. Muss man gucken, was die Herausforderung ist. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, also so wie man die Werte nicht an die Wand delegieren sollte, so sollte man nicht die Weiterentwicklung des Mitarbeiters an den externen Coach zwingend delegieren. Also ich finde als Führungskraft, gerade in der heutigen Welt, wo wir dann zumindest bei uns nicht, wo wir partizipierend führen und wo wir halt nicht in der klassischen Führungsrolle sind, unser Job ist, Leuten Feedback zu geben, ihnen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, als erstes mal ist die Führungskraft gefragt, da entsprechend anzuregen, direktes Feedback zu geben. Auch da gibt es viele, sehe ich viel, wo Vorgesetzte einfach den Mitarbeitern gar nicht sagen, wo sie stehen. Also insofern, ich glaube, das ist mal das eine, zu sagen, als Führungskraft die Verantwortung zu nehmen und auch zu sagen, mein Job ist es hier nicht nur, Nutzerprobleme zu lösen, sondern mein Job ist es auch, meinem Mitarbeiter zu helfen, jeden Tag besser zu werden. Das ist das eine. Und dann, je nachdem, was dann gefragt ist, kann es sein, dass wir über Feedback agieren, dass wir sagen, wenn es Führungsthemen sind, dann geht es natürlich an Leadership-Feedback, dann kann man nochmal ein 360-Feedback installieren. Da kann man viel in den Dialog gehen. Wir bieten auch die Chance an, dass Leute sich dann Coaches nehmen. Also wo wir dann wirklich sagen, okay, da liegt eher was die Person mit sich selber erarbeiten muss. Da kann die Führungskraft dann auch nicht mehr ran. Dann kann es auch ein Coach sein. Ich bin eher nicht so ein Freund von Seminaren von der Stange. Mhm. Irgendwie das Gefühl habe, das passt dann eigentlich nicht so richtig aufs individuelle Bedürfnis. Manchmal passt es dann doch. Aber das sind die Themen, die wir da angehen. Ich glaube, das Wichtigste ist Feedback und Reflexion und das dann auch laufend zu machen und nicht nur zu sagen, okay, wir haben dich übrigens jetzt da verortet, das sind deine Themen, wir sehen uns in einem Quartal wieder, sondern ich glaube, das ist, wo Präsenz, offener Dialog ganz, 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 ganz wichtig ist. Und ansonsten entwickeln wir auch Leute auf andere Positionen. Und wenn die Position nicht mehr bei uns ist, dann entwickeln wir sie halt auch außerhalb der Firma weiter. Das kann halt auch passieren, dass wir sagen, okay, das passt einfach vom Stärkenset nicht zu dem, was wir auf dieser Position brauchen. Vielleicht hat sich auch die Jobrolle geändert und deswegen passt es nicht mehr. Und dann gucken wir auch sehr aktiv, wo wir die Leute hinentwickeln können.
Was musst du für dich selber zur Weiterentwicklung, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die habe ich dann auf dem Schirm für mich, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und was machst du da für dich?
Also was mache ich für mich? Ich glaube, das eine, du hast mir ja schon nach 2 Minuten ertappt. Ich glaube, wenn man jemand ist, der aus dem Bauch entscheidet und schnell entscheidet, ist es schon die Frage, inwieweit kann man eigentlich da nochmal noch reflektiver handeln? Also für mich ist schon die Frage in der Entscheidungsfindung, wie kann ich eigentlich da agieren? Ich glaube, das ist ein Thema. Das zweite Thema persönlich, dadurch, dass ich schnell entscheide, bin ich tendenziell jemand, der judged und wertet. Kann ganz offen mit dir reden und hört ja keiner zu. Ich bin halt eher jemand gewesen, der in 2 Schubladen sortiert. Gut und schlecht, schwarz-weiß. Das nicht zu tun, beziehungsweise mein Coach hat mir jetzt geholfen, ich arbeite auch mit dem Coach. Schöne Grüße, Christian Baudisch, vielen Dank für die Hilfe. Der mir gesagt hat, du wirst ja nicht ein anderer Mensch werden. Du bist nun mal jemand, der schnell agiert, so, aber wie wär's denn, wenn du dir mehr Schubladen anschaffst und alle Schubladen positiv belegst? Dann bist du ja schon mal in einer anderen Denkart unterwegs. Das bedeutet, dieses Sortieren und Judgen ist auch was, wo ich drauf arbeiten muss. Und wo ich gleichzeitig immer gucken muss, gleichzeitig macht es mich auch stark. Ne? Also ich bin auch, gibt so ein Thema, wo ich sage, da will ich nicht dran arbeiten, ich bin echt nicht gut im E-Mail schreiben. Das wurde mir immer mal wieder vorgehalten, wo ich sage, ja, das ist halt, also daran will ich mich auch nicht messen lassen. Also irgendwie, ich möchte Probleme für die Nutzer lösen und möchte nicht dafür gekrönt werden, dass ich irgendwie die besten E-Mails geschrieben habe.
Ich sehe schon 2 Parallelen, das Judgen und das E-Mail-Schreiben. Das E-Mail-Schreiben habe ich einen Tipp, um das abzuschaffen. Ich mache aber keine mehr.
Ja gut, ich teste jetzt gerade, ich habe ja auch bei euch mal zugehört und habe Michi Trautmann auch bei der New Work Experience reden hören. Ich probiere jetzt gerade mal das Prinzip Yesterbox, wo ich aber auf Slack bezogen und ich weiß, mache ich jetzt auch Yester Slack oder wie funktioniert das eigentlich? Das ist dann die nächste Herausforderung. Genau. Aber wenn du einfach mal 2 Themen hören willst, an denen ich sicherlich an mir arbeite, ist die Frage, okay, wie treffe ich da eigentlich Entscheidungen? Und das dritte Thema, was ein Grundsatzthema bei mir ist, zu verstehen, aber da hat mir jetzt die USA-Erfahrung geholfen. Ich beschäftige mich gerade 40 geworden. Ich glaube nicht, ob deshalb mehr und mehr mit dem Sinn des Lebens, fange an zu meditieren und ähnliches. Ich glaube, diese Ohnmachtssituation aushalten, beziehungsweise sie auch bewusst eingehen und sagen, zu deinem ersten Punkt, ich habe hier halt nicht die Fäden in der Hand.
Loslassen, ja.
Ich glaube, dass das schon eins ist, wo ich überlegen muss, was ist eigentlich mein Job? Und gerade bei so einer wachsenden Firma musst du auch deinen Job immer wieder neu erfinden. Du musst sagen, okay, das, was mein Job vor 3 Jahren war, als wir 30 Leute waren, das ist halt in einer 120-Mann-Firma, ist das halt nicht mehr mein Job und dann muss ich auch meinen Job neu erfinden. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das sind so 3 Themen, die mir präsent sind.
Danke, dass du das so offen teilst zwischen uns beiden hier, ganz vertraut. Wenn du jetzt mal so Firmen durchschaust, wo du sagst, okay, die haben New Work schon wirklich im Blut und die versuchen das umzusetzen, jetzt mal außer Firmen, die den Namen tragen, jetzt ruhig mal wirklich aus dem Markt, wo du sagst, du hast jetzt was gesehen, Beispiele gesehen, weil ich werde auch immer wieder gefragt. Ich habe tatsächlich ein Beispiel, ich kann den Namen nicht nennen, weil das jetzt ein sehr internes Projekt ist, aber da kann ich gerne mal gleich ein Beispiel teilen, was mich sehr beeindruckt hat. Aber gibt es Sachen, wo du sagst, boah, das ist wirklich schon im New Work-Stil, die verbiegen sich, die gehen aus der Komfortzone raus, die lassen wirklich los in der Führung. Gibt es da schon was, wo du sagst, doch, da könnte man mal hingucken, um vielleicht auch Blaupausen zu sehen?
Also ich kann dir blöd, also wenn ich eine Schwäche habe, aber daran arbeite ich nicht, ich bin mit Namen wahnsinnig schlecht. Insofern, ich kann mir auch Firmennamen teilweise nicht merken. Ich habe eine Agentur in Hamburg gefunden, verzeiht mir, dass ich den Namen nicht weiß. Die sitzen oben auf dem Beta-Haus drauf. Vielleicht hilft das, das zu lokalisieren, oder kannst du auch hinterher nochmal nachvollziehen.
Oder ich guck nochmal. Suchen wir nochmal raus.
Wo ich ganz spannend fand, die gesagt haben, wir schaffen das ganze Konzept Führung ab. Dieses ganze Holacracy-Thema, das finde ich halt schon, ich weiß nicht, ob das Cutting Edge ist, aber das finde ich schon wahnsinnig interessant, um mal zu verstehen, okay, was ist eigentlich die Idee dahinter, was wird da eigentlich gemacht? Und so gucke ich zurzeit bei unterschiedlichen Firmen mal rein und gucke, wie haben die eigentlich Themen gelöst? Wie definieren die eigentlich Führung, wenn sie die abschaffen? Wie funktioniert das? Also das Arbeiten in Kreisen. Und was kann man daraus wieder für sich lernen und auf sich übertragen? Ich finde das wahnsinnig spannend. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, dass ich den Namen nicht weiß.
Finden wir raus.
Aber so kann es sein, das findet man raus. Und für mich ist es eher, dass ich hingucke und sage, wie lösen bestimmte Firmen bestimmte Probleme. Ich finde das ganze Thema Gehaltstransparenz eins, was wahnsinnig spannend, oder überhaupt Transparenz intern. Da haben wir jetzt gerade, ich habe mich dann selber damit beschäftigt und Firmen interviewt. Jetzt haben wir nochmal zwei andere aus unserem Team da drauf gesetzt und gesagt, guck doch auch nochmal, was da draußen noch so passiert. Das bedeutet, da sind Themen, die gut funktionieren. Ja, ich muss dich fast enttäuschen. Ich kann dir jetzt keinen einzigen, also du wirst jetzt von mir nicht Apple, Amazon oder Google hören, und genauso fällt mir auch keine andere Firmenname gerade ein.
Ja, ich finde eben nicht die große Tech-Firma. Also ich war beeindruckt von einem, wie gesagt, ich war da in einer internen Runde dabei, habe einen Vortrag gehalten, das waren 30 Führungskräfte, sehr traditionelles Unternehmen, und ich dachte am Anfang, okay, no way, da ist New Work ganz, ganz, ganz weit weg. Und es teilte weit über 100.000 Mitarbeiter weltweit, und es teilte einer, ich glaube, aus den skandinavischen Ländern, aus dem Führungsteam, kam selber aus den USA, ist aber dort Managing Director und erklärte, wie jetzt das, was du auch beschrieben hast, Führung dort verflacht wurde. Also er im Prinzip sehr viel loslässt und beschrieb, wie sehr ihn das schmerzt, diese Komfortzone zu verlassen. Und hat das also wirklich gesagt, okay, ich habe einfach mal 30 Jahre lang was anderes gelernt. Und das sind für mich gerade unfassbare Schmerzen, das mal laufen zu lassen. Aber die Ergebnisse sind sensationell und Verbesserung im Arbeitsklima und so weiter. Und das war schon, wo ich dachte, wow, also wenn die das konsequent durchziehen und nicht nur einzelne Personen, sondern wenn das eine Führungskultur wird, dann ist das, was New Work im Kern eben auch mit tut. Also auch dieses Loslassen, darauf vertrauen, Leute eben zu entnehmen und zu sagen, okay, was willst du denn wirklich, welchen Beitrag? Und da war ich schon sehr beeindruckt von. Ich würde nachher mal, wenn wir ausgeschaltet haben, gucken wir mal rein, ob derjenige bei euch ein Profil hat, und dann werde ich fragen, ob ich es teilen darf. Weil das
ja, bei uns bei Kununu hat er kein Profil, aber ich habe jetzt gerade geguckt, die Firma heißt Mind Matters. Ich habe nämlich heute Morgen die Xing-App von den Kollegen, die auch zu New Work SE, die habe ich heute Morgen aktualisiert, die funktioniert ganz hervorragend zurzeit. Mind Matters ist die Firma, wo ich mir das angeguckt habe. Und die Grundidee war, dass er sagt, naja, wenn du dir das heute anguckst, wenn du dich heute hierarchisch organisierst und eben das nicht machst, dann hast du einfach die Situation, dass Menschen, die nah am Nutzer sind, damit beschäftigt sind, jemandem anders zu erzählen, was sie da gerade sehen, und dann nochmal Informationen aufbereiten, damit die nächste Entscheidungsinstanz Dinge entscheidet. Und wenn du es schaffst, und das ist ja auch das, was meine Aufgabe jeden Tag ist, wie kann ich eigentlich die Leute empowern, dass sie die relevanten Entscheidungen selber treffen können? Wie kann ich ihnen eigentlich die Systeme geben, dass sie das verorten? Wie können wir eigentlich den Nutzer noch besser verstehen und da agieren? Und das ist natürlich schon ein spannendes Konzept. Und wenn ihr überlegst, wie manche Firma agiert, ich habe immer habe es gerade gestern jemandem gesagt, manchen Firmen ist minimale Prozessdauer ist, okay, wie kriege ich jetzt diese Termine in die Kalender mit 5 Beteiligten, wo ich mir denke, das ist doch nicht mehr die heutige Welt. Also vielleicht das noch als Beispiel, wir arbeiten halt mit Google Docs intern, das ist halt, du brauchst diese 80% der Meetings brauchst du nicht.
Ja.
Das meiste, wenn du kollaborieren willst, dann machst du es halt anders. Das bringt uns ein bisschen weg vom Thema, aber
es sind schon auch Tools, die beim neuen Arbeiten und Organisieren helfen.
Genau, also wie kannst du eigentlich das distributierte Arbeiten da ermöglichen, genau. Wenn ich jetzt weiterrede, dann antworte ich noch länger nicht auf deine Frage. Insofern gebe ich dir den Ball zurück.
Das ist okay. Ich würde jetzt auch tatsächlich, weil ich weiß, du willst gleich nach Wien und bist ein bisschen knapp in der Zeit, was auch völlig okay ist, aber nochmal auf einen Punkt kommen. Liest du eher physische Bücher, haptisch oder
Kindle? Ja.
Haptische Bücher.
Ja, haptische Bücher.
Was liegt denn momentan auf deinem Nachttisch, Schreibtisch oder wo auch immer du liest?
Also ich habe ein Buch da liegen, das werde ich jetzt anfassen. Ich habe es mitgehabt im Sabbatical und habe es dann nicht angefasst. When Breast Becomes Air. Also ich bin halt schon bin stark auf diesen Themen unterwegs. Okay, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was kommt eigentlich nach dem Leben? In Klammern, da kommt ja nichts. Aber wie geht man eigentlich damit um? Genau, also ich habe so Denial of Death habe ich gerade gelesen. How to be... Also ich beschäftige mich viel mit mir selber, mit dem Sinn des Lebens. Das sind Themen, die ich lese. Ich lese das mit physischen Büchern. Mhm. Habe auch keine Lesezeichen. Ich knicke dann so die Seite um und stelle es dann ins Buchregal. Ich lese nicht unendlich viel. Also zumindest so Bücher. Ich bin eher jemand, der... Ich höre mir mal lieber einen Podcast an oder ich lese mal lieber 3 Seiten Harvard Business Review als ein ganzes Buch. Insofern würde ich sagen, ich lese ein Buch pro Monat. Ich bin nicht der jeden Tag eins liest.
Ist ja schon mehr als andere. Also.
Okay, gut. Also das ist ja noch das, was Leute einem erzählen und dann machen sie nochmal 2 Paar Schuhe. Genau. Aber das ist so. Genau. Was liegt bei mir rum? Das liegt da rum, aber das habe ich noch nicht angefasst, weil ich den Hinweis auch bekommen habe, das beschäftigt einen dann auch.
Okay.
Ich habe das sogar in 2 Varianten da liegen, weil ich mir dachte, das können meine Frau und ich parallel lesen. Weil es ja schon witzig ist, wenn der eine sowas liest und dann irgendwie in der Sinnesfindung versinkt. Mhm. Genau, aber das liegt darum. Das ist die Antwort auf deine Frage.
Sehr schön. Das war meine Frage, hat mich immer interessiert. Und ich finde, das sind die spannenden Themen. Tatsächlich kann ich sehr viel mit anfangen. Und die Bücher hatten wir noch nicht.
Hattet ihr noch nicht?
Nein.
Ich würde noch eins mitgeben. Ja. Also ein Thema, was ich wirklich... Also es ist banal geschrieben, aber The 4 Agreements, also wo ich mir denke, ich lege es jedem ans Herz, das einmal zu lesen. Es ist so, also dieses ganze Thema never make assumptions, never take anything personal, always do your best. Das sind einfach so Grundprinzipien, wo du sagst, einfach mal verinnerlichen, be implicable with your words, ist wahrscheinlich noch das Wichtigste, Das ist auch was ich in der Erziehung merke, wo du einfach deine Kinder zur Weißglut bringst und dann sagst du halt, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber manchmal sagst du Sachen, wo du sagst, okay, das ist wahrscheinlich jetzt auch nichts, was du irgendwie sagen solltest. Ne?
Du, da muss ich mir in die eigene Nase fassen. Ich habe es mehrfach gelesen und auch schon ein Video zu gemacht und finde es einfach großartig. Und dennoch gibt es Phasen in meinem Leben, wo mir die entgleiten und ich dann wieder danach sage, und es ist nicht besser. Also auch wenn ich dann sage, ich habe recht oder wie auch immer, es ist dann trotzdem nicht besser.
Nee, es wird nicht besser. Ich meine, das Gute ist, wenn man es realisiert, das ist ja wie beim Meditieren, wenn du merkst, die Gedanken hauen ab, kriegst wenigstens mit. Ja. Und ich glaube, es ist in dem Moment auch so, dann sei dir wenigstens dessen bewusst, dass du da gerade einen versemmelt hast und damit eben keinen Beitrag geleistet hast. Und ich glaube, das ist halt das, was wir halt auch jetzt überlegt haben, kommst aus den USA zurück, da sind alle so wahnsinnig nett.
Ja.
Auch gesagt habe, okay, aber dann be kind and you will find kindness. Also, und es klappt auch in Hamburg. Alle so, also irgendwie jetzt 3-mal essen, die Kellner sind meistens schlecht gelaunt und die einfache Frage, was könnte ich denn jetzt tun, damit sie jetzt lachen, bringt da eine ganz andere Dynamik rein. So. Und genau, meine Frau war heute Morgen bei unserem Fischhändler, wir hatten gestern Abend Fisch und hat denen gesagt, Mensch, das war ja sensationell, hat so gut geschmeckt und haben die sich gefreut. Weil
wie jemand das sagt.
Ja, es macht ja einfach keiner. Ja. Ich krieg's mit, ich laufe viel, ich bin in Boston am Charles River gelaufen, wenn du da links und rechts lauschst, dann erzählen sich die Leute, wie toll sie sind. Mhm. Wenn du in Hamburg an der Alster läufst, dann erzählen sich die Leute, was für Probleme sie haben und wie schwer alles ist. Und da ist schon, ist nicht, dass die eine Kultur besser ist als die andere, das würde ich nie sagen. Weil dieses Amerikanische, das führt dann auch an Grenzen. aber es ist schon bemerkenswert. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Über die 4 Agreements. Und das ist ein sehr schöner Reminder, dass ich mir das nochmal vornehmen werde, tatsächlich
Walk the immer, Talk. Immer, das liegt bei mir
walk
immer da.
Walk the Talk. Genau. Ja. Ich glaube, ich tätowiere sie mir auf den anderen Arm nochmal drauf, damit ich es nicht vergesse und nicht immer erinnert werden muss. Sehr schön. Danke dir für den wirklich tiefen, inspirativen Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Flug nach Wien.
Ich danke dir vielmals und ich freue mich auf Wien. Und zum Glück hat keiner zugehört.